Kaffeepause.
Das ist der Podcast «Kaffeepause» vom Bernischen Historischen Museum.
Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zur «Kaffeepause», einem Podcast vom Bernischen Historischen Museum. Mein Name ist Franca de Marmels aus dem Team Bildung und Vermittlung und ich trinke heute meinen Kaffee mit der Gudrun Föttinger. Sie ist Leiterin Sammlungen und in dieser Funktion auch Verantwortliche für das SEB-Projekt, also für die Sammlungserschliessung und Bereinigung. Hallo Gudrun.
Salut Franca.
Liebe Gudrun, du bist heute dabei und das freut mich sehr. Ich habe mich nämlich sehr auf das Gespräch gefreut mit dir. Du bist ja in deiner Funktion auch Mitglied vom Projektsteuerungsausschuss vom Projekt Sammlungserschliessung und Bereinigung. Ein Projekt, das zeigt, wie intensiv hinter den Kulissen des BHM geschaffen wird, was da alles geleistet wird. Und in meiner Funktion als Vermittlerin und Mitarbeiterin für Bildung und Vermittlung habe ich ja immer die Möglichkeit, an der Front die tollen Geschichten zu erzählen, aber selber nur wenig Zeit nachher auch hinter den Kulissen mich ein bisschen aufzuhalten und dort ein bisschen genauer nachzuschauen, was da alles wirklich auch passiert. Darum haben wir gefunden, wir wollen eine ganze Podcast-Folge mal dazu machen, was da alles geleistet wird. Und darum haben wir gefunden, wir wollen uns der SEB ein bisschen widmen. Und zwar in Form von tollen Storys, die wir dann hier unserem Publikum auch zugänglich machen wollen. Aber bevor wir das können, brauchen wir mal ein bisschen Kontext. Gudrun, was ist das eigentlich für ein Projekt?
Ja, ich freue mich erst einmal sehr, dass ich das Projekt SEB so in den Mittelpunkt stelle, dass das heute ein Fokus ist. Ich finde das ein sehr tolles Projekt und ich sage dem immer, es ist wirklich ein Jahrhundertprojekt. Es ist für uns, für die Sammlungen, ist das ein Himmelsgeschenk. Es ist tatsächlich die erste gesamthafte Inventur seit der Museumseröffnung 1894. Und über die ganze Museumssammlung hinweg. Und das beinhaltet immerhin geschätzt eine 500.000 Objekte, je nachdem, wie man es zählt. Und das Ziel von dem Projekt ist einfach ein klares und wahres Inventar. Am Ende ist jedes Objekt, das zur Sammlung gehört, identifiziert, im Inventar validiert und es gibt ein Foto davon. In der Datenbank sind bestimmte Basisinformationen erfasst, wie der Standort, ein Titel und es hat ein Etikett mit einem QR-Code. Und es ist sichergestellt, dass es transportfähig ist. Und in der Umsetzung ist das natürlich sehr komplex und auch eher hochlogistisch. Es ist unterteilt in gewisse Teilprojekte. Das erste, das ist die Registrierung, das ist die Bestandsinventur, wenn man so will. Dann gibt es eine Minimalerschliessung und da werden über die Basisinformationen darüber aus noch weitere Informationen erfasst. Und wir haben jetzt einmal einen ganz grossen Schwerpunkt gelegt, vor allem auf die vollständige Erschliessung von Erwerbungsumständen. Das heisst, wir erfassen, wie und wann das Objekt ins Haus gekommen ist. Ist es ein Kauf, ist es eine Schenkung, ist es ein Depositum und wer hat es wann eingeliefert. Und ein dritter Teil ist die Notkonservierung. Das heisst, dass bei der Registrierung schon die Objekte, die in einem auffällig schlechten Zustand sind, dass die markiert werden und anschliessend geprüft werden, welche Konservierungsmaßnahmen nötig sind und welche dann durchgeführt werden. Und schlussendlich ist auch die Deakzessionierung ein Auftrag innerhalb von dem Projekt und darum heisst das ja Sammlungserschliessung und Bereinigung. Das ist das B im SEB. Das heisst, wir entlehnen gewisse Objekte aus der Sammlung, die nicht mehr dem Sammlungskonzept entsprechen. Und vom Ablauf her muss man sich das etwa so vorstellen, wir haben alle Räume, wo Objekte drin sind, in Abschnitte eingeteilt und in jedem Abschnitt wird nach und nach registriert, auch in den Ausstellungsräumen selber. Und wenn man dann einen Abschnitt fertig hat, dann geht es weiter zum nächsten. Vielleicht zum aktuellen Stand, da haben wir im Moment 333.702 Datensätze erfasst. Und wir rechnen beim Abschluss etwa mit 359.360.000 Datensätzen. Das sind jetzt aber Datensätze. Weil ganz oft stehen hinter einem einzigen Datensatz in der Sammlung ganz viele kleine Objektteile. Zum Beispiel hinter einem Datensatz in der archäologischen Sammlung könnte 2086 Objektteile sein. Das heisst so Abschläge und Klingen und Abspliss, Lamellen, Splitter, Trümmer, Fossilix und so weiter. Und die lagern in einer Schachtel. und müssen alle gezählt werden. Und der eine Datensatz selber ist dann eigentlich der Start für die ganz vielen Teile. Und wenn man das so würde zählen, kämen wir am Schluss auf über 800'000 Objekte in der Sammlung.
Eine wahnsinnige Leistung und ein wahnsinniges Ziel, auch, das man da probiert zu erreichen. Ich weiss noch genau, als ich das erste Mal von diesem Projekt in einer internen Orientierung gelesen habe und wie ich durchaus ein bisschen überfordert war mit all diesen Informationen. Es sind mir 1000 Fragen durch den Kopf gegangen. Wie findet das alles statt? Wie läuft das ab, der Prozess? Und gleichzeitig bin ich aber auch total fasziniert gewesen, weil ich auch dachte, es ergibt ja auch wahnsinnige Möglichkeiten daraus. Also was, wenn man da wirklich noch Objekte findet, wo man vielleicht hat gesucht sehr lange und hat gedacht, das gibt es ja nicht mehr, aber dann sind sie gleich wieder gefunden worden oder Objekte, wo man nicht mal hat gewusst davon, dass die überhaupt irgendwo rum sind. Und natürlich die eine Frage, gibt es nicht vielleicht noch irgendwo einen verborgenen, gut versteckten Schatz, der sich dann auftut. Und in der Vorbereitung zu unserem Gespräch heute habe ich mich auf die Suche gemacht nach solchen Geschichten und bin tatsächlich auch fündig geworden. Aber bevor wir mit denen anfangen, Gudrun, du hast sicher auch eine Lieblingsgeschichte. Kannst du uns eine erzählen?
Ja, ich habe mehrere Lieblingsgeschichten, aber eine davon ist zum Beispiel im Königsfelder Kabinett in der Dauerausstellung, im ersten OG. Da hängt das Antependium, also das ist ein Altartuch mit gestickten Heiligenfiguren. Und im ersten Museumsführer zu den mittelalterlichen Textilien von 1895 heisst es, dass 1889 bei der Ausbesserung von dem Stück unter den Stickereien mittelalterliche Pergamentstücke gefunden worden sind. Also quasi Altpapier, wo man als Verstärkung genommen hat für Textilien. Und das war im Mittelalter durchaus üblich gewesen. Besonders interessant ist, dass der Altpapierfund, das ist ein adressierter und ein datierter Brief, wo erwähnt ist, wo der Kaiser Ludwig der Bayer 1334 oder 1335 an die Königin Agnes von Ungarn in Königsfelden geschrieben hat. Und der Altpapierfund belegt also, dass die Stickereien nach 1335 entstanden sind und sehr wahrscheinlich in Königsfelden aufgenäht worden sind. Und seit dieser Publikation von dem Museumsführer von 1895 hat es keinen Hinweis mehr gegeben auf die Pergamente. Wir kennen das eigentlich nur aus dieser Literatur. Bis zu der Gesamtinventur. Beim Sichten von den historischen Büchern und Broschüren ist im August 2019 im alten Grafikdepot ein Briefumschlag mit den vermissten Pergamenten auftaucht. Und mit dem lässt sich jetzt ein winziges Stückchen von dieser fast ganz verlorenen Bibliothek vom damaligen Kloster Königsfelden rekonstruieren.
Es geht genau um die Geschichte heute. Was für eine tolle Story und wo sich ja gerade wieder grosse Welten auftun. Wir wollen dann so ein bisschen auf die Schliche kommen und da ein bisschen nachforschen. Und bevor wir uns jetzt da diesen einzelnen Storys widmen, wie ist es eigentlich zu diesem Projekt gekommen und warum braucht es so ein Projekt?
Ja, also das Museum hat sich einfach lange Jahre zu wenig auf die Sammlungsarbeit konzentriert und auf der anderen Seite viel Ressourcen in Ausstellungen investiert. Die 4 Sammlungsgebiete bei uns sind auch nicht einheitlich inventarisiert worden. Und ab den 1980er Jahren ist vor allem die historische Sammlung auch noch signifikant gewachsen. Also für die Schliessung, für die Inventarisierung und für einen Eintrag im Minimum von Basisinformationen in einer Datenbank hat es einfach keine Zeit mehr gehabt. Und dann hat man jahrelang so eine Bugwelle angehäuft und hat die vor sich hergeschoben. Und die Datenbestände sind auch inkonsistent gewesen, Programmierungen sind dysfunktional gewesen. Man hat schlussendlich nicht mehr gewusst, was man hat und vor allem, wo man es hat. Und man hat viele, viele Stunden mit Suchen müssen zubringen, oft auch ohne Ergebnis. Und am Schluss hat man dann halt verzweifelt müssen aufgeben.
Also es ist auch so ein bisschen so, wie ich mir das am Anfang ein bisschen vorgestellt habe. Sachen, wo man nicht hat gewusst, dass man sie noch hat. Oder Sachen, wo man gar nicht mehr, wo dann eher zufällig in diesem Prozess so sie vorkommen. Also so richtige Lost-and-Found-Arbeit auch. Ich habe ja aus dieser Podcast-Folge so ein meine eigene Lost-and-Found-Geschichte gemacht, indem ich mich auf die Suche gemacht nach diesen Storys von diesen Funden, also alles, was hinter diesen Funden auch noch steckt. Und im ersten Schritt habe ich mich mit der Sabine Bolliger getroffen. Sie ist Kuratorin in der Archäologie bei uns und hat mir im Zusammenhang mit der aktuell noch laufenden Wechselausstellung Homo Migrans eine ganz tolle Geschichte können liefern. Sie hat nämlich ganz verzweifelt im Vorfeld zu dieser Ausstellung ein Objekt gesucht, das ganz bestimmt, nämlich einen Chopper. Ein Chopper gilt als eines der ältesten Werkzeuge der Menschheitsgeschichte. Es ist rundlicher Stein, wo man gezielt zwei Kanten hat abgeschlagen, dass es eine scharfe Kante gibt und dass man mit dem dann etwas hacken kann, oder englisch to chop, darum kommt der Name. Und um so einen Chopper zu erhalten, sind im Vorfeld ganz viele Unternehmungen gelaufen. Man hat zuerst Kontakt aufgenommen mit Tansania sogar, weil man gewusst, dort gäbe es einen. Dort ist dann der Kontakt abgebrochen. Dann hat Sabine alle ihre Kontakte spielen und hat gewusst, im naheliegenden Ausland gibt es auch noch Chopper. Vielleicht könnte man ja von dort einen ausleihen. Sie erste Leih gesucht, schon vorbereitet worden. Und dann hat sich aber erstaunlicherweise und eben auch recht zufälligerweise in Zusammenhang mit diesem Projekt das Blatt gewendet und sie hat mir Folgendes berichtet.
Wir haben für die Wechselausstellung Homo Migrans ganz früh angefangen in der Menschheitsgeschichte mit Fußspuren, den ältesten Fußspuren, die man archäologisch gefunden hat in Tansania und die eben den aufrechten Gang der Menschen belegen. Und dann haben wir gleichzeitig, wir haben einen Gump gemacht, doch vor etwa Millionen Jahren haben wir das älteste Werkzeug, das es gibt, das die Menschen gebraucht haben, das eben sobald die Hände frei hatten, eben auch zum Sachen tragen oder Geräte herstellen, haben wir so Werkzeuge gesucht. Und das älteste bekannte menschliche Werkzeug, das es gibt, ist ein sogenannter Chopper. Das muss man sich vorstellen wie so einen Kieselstein, ein grosser Flussstein, der aber auf zwei Seiten absichtlich zugeschlagen worden ist, dass es eine scharfe Kante gibt. Es gibt auch bei den Schimpansen, weiss man, dass die Schimpansen Geräte brauchen, um Nüsse aufzuschlagen und so. Aber die Chopper sind wirklich durch Kommunikation und absichtlich hergestellt von der frühen Menschenform, wo man Homo habilis nennt, das heisst der geschickte Mensch, die eben so Chopper hergestellt haben. Und die ältesten von diesen Chopper hat man in Afrika, in Ostafrika gefunden, in der Olduvai-Schlucht. Und wir haben dann im Kuratorenteam gefunden, dass wir aus Tansania, aus diesen frühen Fundstellen, wenn wir so ein Gerät ausstellen. Und wir haben dann Kontakt mit dem Nationalmuseum Tansania. Die haben das eine gute Idee gefunden. Mal, sie könnten uns so etwas auslehnen und so. Und dann ist irgendwann die Kommunikation aber abgebrochen. Wir haben nicht mehr auf unsere Mails geantwortet. Und ja, es ist halt wirklich weit weg und keine Telefonnummer und man könnte jemanden anrufen. Also es war alles noch vor Corona gewesen, aber es war auch dekompliziert gewesen. Und dann haben wir gefunden, ja, es wäre schade, wenn wir so ein Objekt gleich nicht ausstellen können. Wo gäbe es noch irgendwie in einer Sammlung im Museum auch so Chopper, die man ausleihen könnte? Das machen wir ja häufig bei Leihausstellungen, dass man Sachen auslehnt. Wir tun ja die ganze Zeit Sachen auslehnen, andere Museen für andere Ausstellungen. Also so eben der Leihverkehr ist eines von unseren grossen Kerngeschäften von unseren Kuratoren und Kuratorinnen. Und dann haben wir gesagt, ja, wo gibt es noch so einen Chopper in Europa, dass es nicht allzu teuer kommt, so eine Ausleihgeschichte. Und ich habe gewusst, dass es in England gibt und in Italien, in Mailand. Aber das sind jetzt gerade zwei Länder, wo es nicht ganz so einfach ist, mit Sachen auszulehnen. Natürlich habe ich auch zuerst noch in der Schweiz abgeklärt. Und man hat da auch all meine Fachkollegen, die spezialisiert sind in diesen Steinzeitkulturen, angefragt. Und niemand gesagt, nein, ich wüsste so nie in der Schweiz ein Museum oder eine Sammlung, was das hat man einfach in der Schweiz habe ich niemanden gefunden. Und bin dann aber wirklich, das halt so ist mit so einem Netzwerk unter uns Archäologen verwiesen worden. Leute, doch mal dem an in Leiden oder ich wüsste da noch jemanden in Wien. Und habe also das auch Leute kennengelernt. Und es war dann wirklich einfach schwierig. Also ich hätte dann langsam daran gedacht, dass man vielleicht das Leihgesuch nach Wien würde stellen, das Naturhistorische Museum. Und dann ist auch gleichzeitig, neben dieser Arbeit für Homo Migrans, habe ich das Registrierungsprojekt natürlich betreut. Und das war gerade eine sehr intensive Zeit, weil wir haben eine Sammlung Roland Bay. Das sind, unterdessen wissen wir, dass das 15.750 Datensätze sind. Das ist eine Sammlung, die vor allem steinzeitliche Objekte hat, wo mal in den 90er Jahren ein Museum vermacht worden ist. Und das war seither da gewesen. Und wir hatten jetzt aber nie Zeit und Kapazitäten gehabt, die zu inventarisieren. Und jetzt hat man eben gerade in dieser Zeit das angegangen mit der Registrierung. Und wir sind dort ein bisschen unter Zeitdruck gewesen. Also dort sind fast alle, die am Haus waren, im Registrierungsteam, haben an dieser Sammlung beigeschafft. Und das war natürlich für mich, für die Betreuung, auch sehr aufwendig gewesen. Es ist mir fast ein bisschen vorher für archäologische Grabung. Da bin ich also wirklich 1 bis 3 Mal am Tag bin ich ins Depot ab und schauen, wie läuft es und gibt es Fragen und so weiter. Und habe dort natürlich gleichzeitig auch immer ein bisschen geschaut, was haben wir in diesen Schubladen, und habe dann gesagt, ich suche dann so einen Jobber. Und er zeigt, wie das aussieht. Es hat noch andere Geräte, die ich auch noch gesucht habe. Und habe dann auch so ein bisschen, also der Erste, der so etwas findet, kommt ein Bier rüber. Und so, wir haben ein bisschen einen Wettbewerb gemacht. Und dann bin ich wirklich mal an einem Tag runter und dann jetzt gesagt, du, da haben wir so, könnte das sein, was du suchst? Und es war dann nicht nur ein Jobber gewesen, sondern eine ganze Schublade voll von so Jobbers, die wir am Haus selber hatten. Sie sind nicht direkt aus Ostafrika, sondern aus Marokko, aber Afrika und ja, wirklich auch aus dieser Zeit. Also, es war eine tolle Entdeckung gewesen.
Und einer von diesen Jobber, der uns jetzt Sabine in dieser besagten Schublade davon hat erzählt, den kann man jetzt tatsächlich in der Ausstellung «Homo Migrans» begutachten. Eine wunderbare Geschichte, die uns so zeigt, wie wichtig das Projekt im Alltag hier auch ist. Es sind aber nicht nur die Lost and Found Stories, die einfach irgendwie gut tönen, die irgendwie toll sind. Da gibt es ja noch sehr viel mehr, wo man daraus an Erkenntnis gewinnen kann. Gudrun, was sind das noch für weitere Ebenen, die das erschließt?
Ja, natürlich ist das ein zuverlässiges Inventar. Erst einmal ein eher strukturell betontes Projekt. Und das braucht auch viele Ressourcen dafür. Wir sind weit über 1 Dutzend Leute, die da wirklich am Arbeiten sind. Und das allein ist schon nicht immer nur sexy. Aber oft ist es schon genau nicht nur das allein, wie du sagst. Schön haben wir es, wir haben es gefunden, jetzt ist es da und fertig. Wir legen das, was wir finden, nicht einfach auf die Seite. Wir schauen das schon genauer an und werten das dann auch inhaltlich aus, eben wie die Pergamente zum Beispiel. Und manchmal gibt es auch Trauweien, wo man eben auch einen inhaltlichen Mehrwert haben und wo bisherige Wissenslücken sich schliessen. Und das schafft Möglichkeiten für neue Erkenntnisse, die durchaus auch für die Forschung relevant sein können, wo man zum Beispiel Erkenntnisse zum Königsfelder-Antipendium gewinnen und solche, wo man auch mit anderen gemeinsam angehen und vielleicht auch erst noch werden erforschen.
Und das ist ein Aspekt, den ich besonders faszinierend finde, so spannend. Er treibt nämlich die Forschung an. Also wenn man etwas findet, wird mit dem dann wirklich weitergearbeitet. Und in diesem Zusammenhang habe ich etwas gefunden, das genau bestätigt, was du jetzt gerade hast angesprochen. Dass es nämlich auch darum geht, dass das, was man dann findet, 1000 andere Fragen kann aufwerfen kann. Und in diesem Zusammenhang auch etwas anderes antreiben kann. Darum habe ich mich mit der Tanja Zimmermann getroffen. Sie arbeitet bei uns in der Archäologie und hat infolge von einem kleinen Auftrag in diesem Projekt etwas ganz Spannendes entdeckt. Und das hat sie mir folgendermaßen erzählt.
Also, dann kommen wir hier zu einem von unseren absoluten Highlight-Objekten im Museum, und zwar zu einem Kopf von einem jungen Kelt, wo 1704 in Prilly oder Ovidi, man ist sich darüber nicht ganz im Klaren, beim Bau von der Schür vom Pfarrer Samuel Dutille gefunden worden ist. Der ist vielleicht nicht der schönste Mann bei uns im Museum, aber sicher einer der interessanteren. Er gehört nämlich zum ältesten Bestand von unserem Museum und ist bereits 1732 im Raritätenkabinett, und zwar zusammen mit der Isis Fortuna, die auch vom Pfarrer Samuel Dutille gefunden worden ist, ausgestellt war in der damaligen Burgerbibliothek. Seit 1895 gehört er zum offiziellen Bestand von unserem Museum und hat dann zumal schon seine eigene Inventarnummer erhalten. Der Kopf selber datiert in trajanische Zeit, also das ist ca. 98 bis 117 nach Christus. Und er zeigt vor allem typisch keltische Merkmale. Lange Zeit hat man angenommen, dass der Kopf ein Bildnis von Marc Aurel darstellen soll. Und man hat den auch so drapiert. Also das heisst, er hat zum Bronzekopf selber hat er Schultern mit einer Toga erhalten, die aus Holz waren und mit Bronzefarbe angestrichen. Jetzt ist es ja doch so, dass das definitiv nicht mehr zum modernen Museum gehört, dass man Objekte so darstellt. Also hat man bereits Ende letztes Jahrhundert die Toga wieder entfernt. Zudem auch ein paar Augeneinlagen, die auch entweder im 18. oder 19. Jahrhundert ergänzt worden sind. Jetzt ist es ganz spannend, man hat lange Zeit gar nicht gewusst, dass das der Fall war, hat jedoch dank unserem Erschließungsprojekt herausgefunden, dass gerade die Augeneinlagen immer noch bei uns im Depot umeinander liegen. Die Augeneinlagen selber sind 1971 bei der Konservierung im römisch-germanischen Zentrum Mainz entfernt worden und haben dann scheinbar den Weg zurück ins Depot gefunden, wo das jetzt wieder aufgetaucht ist. Was wir damit werden anstellen, wird die Zukunft zeigen, weil, wie gesagt, der Jungherr aus Prilly ist ein sehr interessantes Objekt und lässt immer noch viele Fragen offen.
Ihr könnt den Herr aus der Geschichte von der Danja übrigens auch auf unserer Homepage zur heutigen Folge bestaunen. Oder ihr kommt direkt in die Ausstellung Homo Migrans vorbei, wo er im Moment noch daheim ist. Die Story finde ich ja besonders gut, weil der Herr aus dieser Geschichte von der Danja ein neckisches Schnitzli trägt, das wunderbar zur aktuellen Gesichtsbehaarungstrend von jungen Männern passen würde. Ich habe auch also den Eindruck, er ist seiner Zeit zumindest beim Schnauz ein bisschen voraus gewesen. Es soll an dieser Stelle aber ja nicht um Schnurrbart gehen. Das heben wir uns dann vielleicht für eine weitere Folge auf. Die beiden Geschichten, die wir jetzt haben gehört, die zeigen uns nämlich noch viel mehr als einfach nur hübsche Objekte. Wir sehen, unser Museum ist ein Mehrspartenhaus. Da kommen verschiedene Disziplinen zusammen. Da wird zusammen geschaffen und man tut sich auch gegenseitig ergänzen. Es ist also ein Ort, wo Wissen nicht nur gespeichert wird, sondern auch erzeugt wird. Zweitens sieht man auch, dass das Museum und seine Gegenstände sich verändern. Einerseits inhaltlich, weil man immer mehr und immer Neues über die Objekte auch erfahren kann. Aber es gibt auch einen Wandel, wie wir mit den Objekten umgehen. Und das ist ein Aspekt, den wir vorne an der Front nicht immer so direkt mitbekommen. Aber es prägt unseren Arbeitsalltag sehr nachhaltig und maßgeblich. Welche Informationen über ein Objekt geben wir weiter oder können wir überhaupt weitergeben? Welche Fragen stellen wir an ein Objekt und seine Geschichte? Wie reden wir über ein Objekt? Das sind Fragen, die durch ein Projekt wie eine Sammlungserschließung überhaupt erst ans Tageslicht kommen und auch erst dann gestellt werden können. Darum ist es so zentral, dass es so ein Inventar, wie du es vorhin hast erklärt, Gudrun, überhaupt entsteht, dass das durchgeführt wird, weil es uns nämlich so viele weitere Türen auch auftun kann. Und weil es so spannend, so aktuell und so wichtig ist, über das Projekt zu reden und weil es noch so viel zu erzählen gibt, machen wir in 2 Wochen gerade nochmal eine Kaffeepause zu diesen Geschichten hinter den Kulissen. Vielleicht habt ihr, liebe Zuhörende, nämlich wie ich auch gefragt, ja, aber was macht man denn, wenn man etwas findet, wo man auf den ersten Blick gar nicht damit anfangen kann? Werden solche Objekte einfach fortgeschossen, verbrannt, verschenkt? Antworten auf die wichtigen Fragen erwarten euch bei der 2. Folge, wo es um Deakzessionierung geht. Am 28. Mai könnt ihr seelenruhig euren Kaffee trinken, währenddessen wir uns dem Zungenbrecher Deakzessionierung widmen. Wir freuen uns auf euch. Auf Wiederhören.